Literaturfest Meißen, Sonntag, 15. Juni, 11 Uhr, Leseort, Annelie-Marie-Stiftung. Jetzt wird's richtig sächsisch.
So, guten Tag, liebe Freunde. Wir sind zum Tag 3 des Literaturfestes eingerückt in der Annelie-Marie-Stiftung in Meißen. Ist ein Hinterhof, Sonne scheint. Es ist wieder schön warm, könnte man sagen. Wir sitzen aber im Schatten und warten auf die erste Lesung. Es ist heute wieder dran die Daniela Kuge. Und wenn es dann losgeht, drücke ich wieder auf Start.
Also Getränke können Sie sich holen, wenn es so heiß ist. Ich hätte Fächer mit. Also wer einen Fächer haben möchte, kostet 573,50 Euro das Stück. Sie bekommen es heute kostenlos. Ne? Also wer einen Fächer möchte, einfach vorkommen, nehmen, hinsetzen. Ne? Also da ist ja schon im Betrieb der Fächer. Also steht leider mein Name drauf, für die mich nie leiten können, Pech gehabt. Hier müssen wir Rückseite nehmen. Nee, ich rede noch, ich erzähle noch viel. Ja, ich rede, ich tue meine Stimme einüben, weil ich habe heute noch nie so viel geredet. Also ich habe noch die alte Variante vom Buch, links neben mir ist die neue Variante des Buches. Wer es dann aus Versehen kaufen möchte, da ist die Juliane dann da und also die werden die Bücher zum Kaufen. Bücher sind manchmal wie manche Politiker käuflich. Manche sind einzigartig. Ja, ich doch dasselbe. Also ich bin heute ein bisschen aufgeregter als die mich gestern schon besucht haben. Mein Sohn, also für die häufiger kommen, wissen ja, ich rede sonst über meinen Mann, der nie mit darf. Und mein Mann, der hat heute eine wunderbare Aufgabe, der betreut meinen Sohn in Moritzburg beim Schloss-Triathlon. Und als Mama ist man dann, glaube ich, sehr aufgeregt. Also ich habe es schon der Juliane vorhin gezeigt, er musste durch einen grünen Schlossteich schwimmen. Ich weiß nicht, welche Creme wir heute Abend dem Kind geben. Ach so, das Kind ist schon 27 Jahre alt. Und ich habe gesehen, er ist relativ schnell aus dem Wasser. Also er hat eine sehr gute Schwimmzeit. War ja Leistungsschwimmer. Mal sehen. Also wenn ich danach hier aufs Handy gucke, hoffe ich, also nach der Lesung natürlich, dass er das überlebt hat und sein Ehrgeiz gestillt wurde. Wir haben ihn beide erlebt hier beim Laufen. Hier in Meißen gibt es ja Laufveranstaltungen, den Fummellauf. Das hat nichts mit Fummeln zu tun, für die nie aus Meißen sind, sondern die Fummel für die Kinder. Und die Erwachsenen laufen hier wie die Bekloppten abends und nachts durch Meißen. Auch den Schlossberg hoch. Also wer kein Meißen ist, dem empfehle ich das gerne mal so eine Runde zu laufen. Ja, der letzte Heike. Also das ist die Heike, das ist meine Mathelehrerin gewesen. Aber, also und da war er nur Zehnter. Und wir haben ihn erlebt zwischendurch, ich bin nach Hause gegangen. So, also nehmen Sie sich noch Getränke, die Fächer sind alle bis auf einen, meinen. Also und wenn Sie denken hier, ich trinke Alkohol, ich trinke natürlich Wasser, weil es ist ja noch vor 11. Also ich darf noch was zu den Büchern sagen. Meine Assistentin, würdest du mir so ein Buch rüberreichen? Also das sind alte Variante, neue Variante. Ich würde sagen, Inhalt gleich. 13 Euro kostet ein Buch und ein Teil von dem Erlös würde in die Stiftung, die Annelie-Marie-Stiftung gehen. Wer die Stiftung noch nicht kennt, kann sich dann gerne zwischendurch, das, also nie wenn ich lese, ne? Aber kann sich gerne darüber erkundigen. Ich würde sagen, die Stiftung ist jetzt 10 Jahre alt. Wird dies ja 10 Jahre alt und ich denke, das ist sehr unterstützenswert. Ich mache es immer wieder gern. Uns verbindet ja auch viel, also meine Familie mit der Familie Risse. Und Annelie wäre jetzt so alt wie Vincent. Achtung, da muss ich atmen. Und das ist, glaube ich, so, was uns eben hier auch als Familien verbindet. Weil die Kinder sind beide zusammen schwimmen gegangen. Und das eine Kind, habe ich erzählt, der Vincent, hat das Glück, heute am Triathlon teilzunehmen. Und die Annelie guckt uns heute im Himmel zu. So, jetzt trinke ich noch einen Schluck Wasser, dass die Stimme wieder normal wird. Ja, auch von mir noch einmal ein herzliches Willkommen. Guten Morgen an diesem wunderschönen Sonntagmorgen, Sonntagvormittag. Wir hoffen, Sie haben alle ein schattiges Plätzchen gefunden. Es ist ja schon sehr warm. Aber liebe Daniela, guten Morgen. Schön, dass du da bist und unserer Einladung gefolgt bist. Wir freuen uns sehr zum wiederholten Male, traditionell Sonntag früh um 11. Und wer dich und deine Lesungen kennt, der weiß, dass du Bücher im Gepäck hast, die unterhaltsam und humoristisch sind. Und deswegen freuen wir uns jetzt auf dich und deine Lesung und wünschen uns und dir viel Spaß.
Ich darf ja mal fragen, also Datenschutz hin und her, wer ist nicht aus Sachsen? Ja, ich gucke so die Thüringer darüber. Genau, das sind die mit dem brandenburgischen Dialekt. Also ich hatte es ja, oder? Sachsen-Anhalt. Ah, Sachsen-Anhaltinisch. Ah, das sind die. Ja, aber ne, Sachsen halt, das hält der Sachse an in Sachsen-Anhalt. Ja, also wenn wir mal wieder eine Königin hier haben, dann würde ich das übernehmen. Also sind viele sächsische Begriffe dabei. Wer es nicht versteht, darf mich gerne unterbrechen. Ich erkläre das. Also habe ich ja gestern auch gemacht. Gestern wurde gelernt, was ein Beefsteak ist. Ich habe ja gehofft, dass meine Nachbarn heute da sind. Das sind nämlich die Nuppe. Aber wie, also der Dialekt ist ja in Sachsen vielfältig. Ich spreche das klassische Hochdeutsch, weil ich bin ja hier in Meißen geboren und das ist ja die Amtssprache gewesen. Und ich habe ja mal früher beim MDR eine Stimmenausbildung gemacht, weil ich dachte, oh, das Sächsisch muss weg. Es hat wunderbar geklappt für alles, was ich vortragen sollte, aber in den Pausen halt. Ne? Und da hat die Stimmtrainerin gesagt, ah, weißt du was, Daniela, lass es. Ne? Also ich rede Hochdeutsch-Sächsisch, aber ich kann auch Richtsächsisch. Deutschland, deine Sachsen. Eine respektlose Liebeserklärung von Peter Uwe und Tom Pauls. Das sind ja beide, also für die Nicht-Sachsen, die sächsische Sprache besonders hochhalten. Und deswegen ist es mir eine Freude, hier was vortragen zu dürfen. Nupper macht mein Gänge. Es klingelt. Ich öffne die Tür. Dort stand eine Gestalt, eingehüllt in einen Wollberg von Mantel, vor dem Mund ein Schal, über der Stirn eine Mütze. Die Gestalt begann zu sprechen. Ich will dein Baum loben. Muss mich aber erst mal reinlassen. Lobe sind immer willkommen, dachte ich. Aber wer mochte unter diesem Wollberg stecken? Die Gestalt sagte, na ich bin's, deiner Baum. Ich kannte kein Nupper. Und schon gar nicht mein. Da nahm Nupper auch schon die Mütze ab, enthüllte sein Gesicht. Es hatte zwei Wangen rot wie Feuerlöcher. Die Nase färbte sich blau. Und aus dem Mund strömte ein Geruch von 7 Fässern Schnaps. Nupper schwankte in die Stube, fiel dort vor den Weihnachtsbaum auf die Knie und rief, das ist der schönste Baum, den ich je gesehen habe. Bombfortunös. Dieses Grün der Nadeln, Grün so Grün, auch wenn's in Spanien schneit. Er stand wieder auf, drehte sich zu mir und sprach: Nupper, mach keine Mengenge, rück raus die Getränke. Kaum hatte er das letzte Wort ausgelallt, setzte er sich auf mein Sofa, kippte zur Seite, schloss die Augen. Ich schaute in das rotblaue Gesicht der Gestalt und erkannte in dem schnarchenden Spirituosen Wollberg eine gewisse Ähnlichkeit mit meinem Nachbarn. Da klingelte es erneut. Ich öffnete die Tür. Dort stand meine Nachbarin. Ihr Mund zitterte, auf ihrer Stirn stand Schweiß. Sie begann zu sprechen. Haben Sie meinen Mann gesehen? Ich zeigte auf das Sofa. Sie identifizierte die Schnapsleiche sofort als ihren Gatten. Ja, das ist er, sagte sie und begann mich über ihn aufzuklären. Ein Freund aus Bayern sei am zweiten Weihnachtsfeiertag zu Besuch gekommen und habe einen Brauch mitgebracht. Das Baumloben. Das geht so. Nachbarn besuchen Nachbarn, loben deren Weihnachtsbäume und bekommen dafür ein Dankeschnaps. Den Importbrauch fand ihr Gatte deshalb großartig, stiefelte los mit dem Bayern, verabschiedete sich mit den Worten: Mach's gut, meine Gutste, wir gehen jetzt nubbern. Das sächsische Verb nubbern beschreibt vor allem in der Lausitz den Besuch des Nachbarn, um mit ihm ein Schwätzchen zu halten. Das kommt alle Tage vor. Die Bayern brauchen dafür offensichtlich einen größeren Anlass. Der Nubber ist demzufolge der Nachbar, nur eben mundartlich abgeschliffen. Das Wort entstand in Sachsen ursprünglich im 14. Jahrhundert aus der Wendung des in der Nähe wohnenden Bauern. Im Niederländischen hören wir das deutlicher, da heißt der Nachbar Nabur. Heute sorgt der, also der Nachbar, für das Überleben von Palmen und Haustieren aller Art sowie für die Paketannahme. Im Moment war es unsere Nachbarin, die Nobosfrau, die meine Nähe suchte. Denn ihre Gefühle befanden sich angesichts des schnarchenden Promellegatten in einer merkwürdigen Gemengelage. Sie war durcheinander. Wobei wir bei dem vom Nachbarn benutzten Wort Mengenge angelangt wären. Im Sächsischen hat das Nebeneinander zudem die Bedeutung des Aufhebens, von dem man möglichst nicht zu viel machen sollte. Und des unmöglichen, weitschweifigen Geredes, das kaum einer erträgt. Plötzlich klingelt es wieder. Der Nachbar wachte auf, die Nachbarin rannte zur Tür. Da stand ein Mann. Der Saum seines Lodenmantels schleifte auf dem Fußboden. Grüß Gott, da seid's ja, sagte der Bayer. Ich holte aus der Vorratskammer einen Altbestand von Wermutwein, verschenkte ihn noch bevor er meinen Baum loben konnte an den Freund aus dem Nachbarland, schickte die Bagage nach Heme, dann zog ich den Draht aus der Klingel, ging in die Stube, betrachtete den Baum. Er sah wirklich bombfunktionös aus. Sie sind wirklich närrisch. Meine Nachbarin erzählte mir kürzlich, dass sie jetzt auf Fleisch, Alkohol und Kaffee verzichtet. Eines Tages traf ich sie im Hundenetto. Im meisten befindet sich der Hundenetto auf der anderen Elbseite. Und sie kaufte einen Kasten Bier, 1 Kilo eingelegtes Fleisch, 3 Packungen Würstchen und einer dieser Einweggrills. Ich fragte, na, Sie haben die Diät wohl aufgegeben? Sie sagte, Escher, das ist der Gammel, der mich treibt. Da waren sie wieder, meine 2 Probleme. Die Nachbarin und ihr Vokabular. Ihren Gammel, also ihren Heißhunger, sollte ich besser entweichen. Aber wie dieses Escher über ihre Lippen kam, das hatte einen unaussprechlichen Reiz. Ich fragte, sagen Sie es öfters Escher? Sie sagte, Escher. Genau genommen ist Escher eine Zusammensetzung der Verneinungen aus E und Ja, also Eja. Und die betont der Sachse, wenn er etwas ablehnt. Hilfe bietet diese Sprachform, wenn einer den anderen nicht verletzen will. Denn ein Nein kann hart sein. Ein Escher ist weich, liebenswürdig und lässt ein bisschen hoffen. Meine Nachbarin sagt, ich setze mich jetzt mit meinem Mann ganz gepflegt auf die Loggia, mache auf dem Grill die Bredelhäs und süffel ein Bierchen. Wollen Sie auch eins? Ich lehnte dankend ab. Sie schüttelt den Kopf. Ich ahnte, dass sie dachte, ich sei ein verdammter Streber. Würde meinen Gammel mit den größten Willenskraft bekämpfen, aber sie sagte, Sie sind wirklich närrisch. Das schöne Wort närrisch hatte ich lange nicht gehört. Ich freute mich wie närrisch darüber. Es war für mich ein schönes Wortgeschenk, denn närrisch klingt wunderbar, ist vielseitig einsetzbar und wenn der Sachse sagt, du bist so närrisch, dann meint er, dass einer verrückt oder irgendwie komisch ist. Und wenn sich einer wie närrisch freut, dann freut er sich wirklich wie verrückt. Dabei kann allerdings reichlich komisch wirken. Der Sachse nutzt das Wort auch, um seine Verwunderung zum Ausdruck zu bringen. Zum Beispiel, wenn er zu seiner Frau sagt, was er besser nicht zu seiner Frau sagen sollte. Du hast aber ein närrisches Kleid an. Deutsch, du hast aber ein komisches Kleid an. Oder, die Suppe schmeckt aber närrisch. Dann weiß der Sachse nicht so recht, ob die Suppe nun schmeckt oder nicht. Aber irgendetwas stimmt mit ihr nicht. Es kann also passieren, dass eine nach dem Genuss des Lebensmittels ganz närrisch im Wanste wird. Stets drückt das Wort eine negative Abweichung vom allgemeinen Normbewusstsein ab. Ich wollte mich verabschieden, aber meine Nachbarin däbste neben mir herum. Das heißt, sie stand mit ihrem ganzen Unruhe neben dem Bierkasten, als wollte etwas sagen, aber traute sich nicht. Ich fragte sie, ob sie noch etwas sagen wollte. Aber sie sagte, Escher. Aber plötzlich sehe ich in ihrem Einkaufskorb auf den Boden und sprach, wissen Sie, was ich manchmal denke? Ich denke manchmal, dass ich mit meinem Einkommen nie auskomme und mir deshalb meine Nachkommen dumm kommen. Ich sagte, das kann vorkommen, aber der Hauptsache ist doch, dass wir irgendwie durchkommen. Sie nickte und ich wünschte das närrische Gefühl nicht los, dass wir uns in diesem Augenblick sehr nah waren. Wir gingen aus dem Hundenett raus, stellten uns vor die Tür, sie öffnete zwei Flaschen Bier, reichte mir eine und sagte, Prost, Gusche, es kommt ein Wolkenbruch. Ich zögerte, denn noch nie in meinem Leben stand ich mit einer Frau und einer Flasche Bier vor einem Supermarkt, um anzustoßen. Ich fragte, finden Sie das nie ein bisschen närrisch? Sie lachte und antwortete, Escher. Also es ist so auf Sächsisch geschrieben, ne? Also das ist Hartau extra. Ich fand vor meiner Wohnungstür ein Glas mit rotem Inhalt unterm Schraubverschluss. Ich hob es vorsichtig hoch, schaute auf den bunten Aufkleber, in Schreibschrift stand geschrieben Hartau extra 712 Enguden. Da ich angesichts der liebevollen Frauenhandschrift keine Gefahr witterte, ging ich mit dem Glas in meine Wohnung. Da klingelte das Telefon. Meine Nachbarin war dran und fragte, na, war das lecker, Petsch? Ich ahnte, dass sie wissen wollte, wie mir der Inhalt unter dem Schraubverschluss mundete, aber es hatte ja noch nicht mehr gekostet. Und überhaupt, was sollte diesen guten bedeuten? Sie sprach weiter am Telefon. Also ich habe da in Hartau ein Garten und da habe ich das ganze Wochenende Johannisbeeren abgebebelt und die Brombeeren. Ich wollte antworten, dass ich lieber Pombeeren statt Brombeeren mag, aber dann weckte doch das schöne sächsische Wort abbebeln mein Interesse. Es steht in keinem Wörterbuch und wer im Internet sucht, wird gefragt, ob er nicht eigentlich absäbeln meint. Aber nein, es geht ums Abbebeln. Meine Nachbarin erklärte mir wortreich, dass sich hierbei um die kurze Beschreibung einer langwierigen Arbeit handelt, bei der mit den Fingern kleine Früchte von der noch kleineren Stielen abzuzuppeln sind. Mit der Zeit läppert sich da was zusammen, sagte sie. In anderen Gegenden wird mit Fruchten Strauch für Strauch immer kurz abgeerntet. Aber das entspricht nicht der Mentalität der Sachsen. Er nimmt in aller Ruhe ein Früchtchen nach dem anderen ab, um nach und nach größere Mengen zu bilden. Diese Tätigkeit ist aber hauptsächlich Frauen vorbehalten, weil Männern mit ihren riesen Datschen alles zerquetschen, sagt meine Nachbarin. Die trampelt, zerruppen das ganze Zeug und dann gibt's als Gombot-Momus. Ich stimme ihr zu, denn beim Abbebeln handelt es sich um ein Geduldsspiel der Nahrungssuche. In solchen Fällen folge ich der Strategie. 5 Minuten dumm gestellt erspart 1 Stunde Arbeit. 1 Stunde dumm gestellt einen ganzen Arbeitstag. Männer gehen viel lieber jagen. Ein Ziel, ein Schuss, ein Braten. Das ist viel effektiver als stundenlanges Abziehen von Kleinstfrüchten. Und überhaupt, wer ist denn heute noch Kompott? Das gab es früher zur Schulspeisung. Völlig überzuckerte Birnen und Apfelstücke. Alles zerkocht. Heute bekommt man das, der moderne Sachsen nach dem zweiten oder vierten Gang ein Dessert. Tiramisu, Parfait oder Crème Brûlée. Jedenfalls wird das ständig empfohlen. Gleichzeitig vergeht einem der Appetit beim Abschmecken von Gammelfleisch oder Totensprossen. Die Lebensmittelkrise führte die Renaissance der Selbstversorgung. Nicht nur meine Nachbarin bebelt, was die Bären halten, sondern die ganze Nachbarschaft. Es gibt inzwischen Tauschbörsen für selbstgemachte Marmeladen. Echt süß. Ja, war alles schon mal da, war alles schon mal da, sagte meine Nachbarin. Und erinnerte daran, wie vor der modernen Dessertzeit Stachelbeeren veredelt wurden. Angeblich hätten Frauen mit Rasierklingen die Stacheln abgesäbelt und die Beeren dann als Weintrauben verkauft. Gänse glauben, sagt meine Nachbarin. Doch weil in der DDR auch die Rasierklingen nicht durften, floch doch der Schwindel auf. Na gut, guten Appetit oder wie der Sachse kurz und bündig und kostlich sagt, e guten. Wer von Ihnen hat eine Tochter? Also wir gehen hier um Datenschutz. Also, ach doch mehr. Du hast zwei Töchter. Aber deine Töchter sind jetzt auch schon groß. Bloß gut. Also, ne, also ich staune ja immer wieder, also meine Mathelehrerin, also die Heike, also jetzt darf ich ja du zu dir sagen, also schon seit ich aus der Schule raus bin, dass man mit einer Lehrerin mal befreundet ist und das so noch mit der eigenen ist schon kritisch. Und man muss ja mal gucken, also sie können ja mal hin und her gucken. Also ich bin älter geworden, die Heike nee. Also du warst wahrscheinlich gleich alt, als du mich unterrichtet hast. Und sie hat, also ich war ja eine gute Schülerin, das kannst du jetzt bestätigen. Das musst du jetzt bestätigen, weil sonst hätte sie ja graue Haare. Aber ich hatte schon immer die große Klappe. Aber du hast ja immer gesagt, ich darf die große Klappe haben, wenn ich Leistung bringe. Also ich hatte das Glück, viele Junglehrer zu haben. Also das ist wirklich sehr angenehm gewesen. Ich kann ja sagen, die Schule steht ja nicht mehr, aber wir hatten eine schöne Zeit bei dir. Sie ist übrigens immer noch Lehrerin, deswegen, weil sie so jung ist. Also, wenn's Dächtel mächtet. Sie war, ist weg, spurlos verschwunden. Die Polizei klopft an meiner Tür. Einer fragte mich, Ihre Nachbarin ist in die Rambusche gekommen. Waren Sie dabei? Ich schüttelte den Kopf. Dann fragte der Uniformmann, können Sie sich wer sind Sie? Ich sagte meinen Namen und fragte, wo ist sie? Der Uniformierte sagte, die Fragen stellen mir. Die hat die Hufe hochgemacht. Der Polizist geht, reicht mir noch eine Zeitungsseite. Ich lese eine Todesanzeige mit dem Namen meiner Nachbarin. Kaum, dass ich begreife, was geschehen sein sollte, klopft es erneut. Ich öffne die Tür. Meine Nachbarin steht davor, rennt in meine Wohnung. Ich bin sprachlos. Sie sagt, sagen Sie nicht. Sagen Sie bloß nicht. Verstehen Sie mich? Ich habe mich für tot erklärt. Ich brauche immer Ruhe. Für errichtes Stechtelmächtel. Sie wählte den letzten Ausweg für ein bisschen Frieden und sagte, ich mache mich dünne für Adetade. Ich wollte sofort den Uniformmann anrufen, um zu erklären, die Nachbarin lebt. Aber sie riss mir den Hörer aus der Hand. Sie wollte endlich ihre Ruhe. Sie sehnte sich nach einem Stelldichein. Flirt, Schäferstündchen, einer Tändelei, Liaison, Liebelei, Liebschaft. Oder eben klar und deutlich auf Sächsisch, ein Dächtelmächte. Sprachforscher behaupten, das sei keine echte sächsische Vokabel, sondern nur von den Österreichern ausgeliehen. Die sprechen das Wort als Techtelmechtel, übernahm es aber angeblich auch nur von den Italienern, die Techo Mecho sagen was so viel heißen soll wie ich mit dir, du mit mir. Die Übersetzung klingt genauso, wie sie sein soll. Die Herkunft des Wortes ist aber bis heute unklar. Der Sachse führt es zurück auf die pubertären Fortschritt der eigenen Tochter, die langsam Flücke wehrt, wenn's däschtelt, mäschtelt. Meine Nachbarin indessen befand sich in der Phase der wendenden Pubertät. Sie vollzog den inneren Klimawandel. Ihr Mann sagt dazu, Schicht im Schacht. Aber der war jetzt nicht gefragt. Denn die Nachbarin wollte sich weder mit ihm noch mit ihrem Zustand abfinden, sondern in Torschusspanik unbedingt noch ein Abenteuer erleben. Ich brauche jetzt a date a day, ruft sie. Töchter sagten heute dazu, ich will a date. Tatsächlich besteht zwischen den Wörtern ein gefühlsmäßig und sprachlicher Zusammenhang. Date a day ist die sächsische Kurzform des französischen tête-à-tête, was direkt übersetzt Kopf an Kopf heißt. Nicht zu verwechseln mit dem Kopf-an-Kopf-Rennen des alltäglichen Beziehungsstresses. Date ist die englische Schnellvariante des Französischen, wo man wieder beim Techtelmechtel wäre. Und da darf man sich etwas mehr Zeit nehmen. Meine Nachbarin erklärt sich für tot, um dem Alltag zu entziehen, um sich frisch zu verlieben. Sie erzählt mir, dass sie sich dem Messer eines Schönheitschirurgen ausliefern und sich mit neuer Identität ausstatten wolle. Und dann auf einem Kreuzfahrtschiff den Mann ihres Lebens kennenzulernen. Und alles spreche für sie. Brüste werden mit Fensterkitsch statt mit... Aber alles spreche gegen sie. Brüste werden mit Fensterkitten statt mit Silikon geführt. Schiffe gehen unter und Kapitäne tauchen einfach ab. Ich schlage ihr vor, zurück in die Realität zu kommen und sage, das Leben ist keine Seifenoper. So wie beim Altersweisheit guckt meine Nachbarin mich ganz verdutzt an und geht nach Hause. Im Kabarett und im Privaten überlegt der sächsische Dialekt das Dritte Reich und später die DDR. Im Dorf in der Familie am Stammtisch reden die Sachsen, ohne die Zunge zu spalten. Dort wurde der Dialekt zur Sprache des Widerstandes. Und während heute noch immer der Dialekt von Deutschen nicht ganz ernst genommen wird, erlebt, wer genau hört, eine Renaissance des Sächsischen. Mitgewirkt haben daran die Kabarettisten wie Uwe Steimle, Bernd Lutz Lange, Gunter Böhmke, Olaf Böhme, Wolfgang Stumm und Wolfgang Schaller. Sie häschen und flächen das Sächsische. Und deshalb gründeten damals Tom Paus und Peter Ufer eben die Ilsebener Stiftung zur Bewahrung und Förderung der sächsischen Kultur. Und warum? Hochdeutsch lernt der Sachse, um national verständlich zu sein. Englisch lernt er, denn er ist die Sprache des Welt, des Business, es taugt für den Beruf und Reisen. Aber abends, wenn der Global Player nach Hause kommt und der Kopf voller Brainstorming, Meetings, Screenings und dann ersehnt er sich nach Mischebübü. Der sächselnde Sachse. Der Sachse sächselt. Wer sächselt, ist Sachse. Aber nicht alle Sachsen sprechen dasselbe Sächsisch. In Sachsen herrscht verbaler Pluralismus. Wissenschaftler sagen dazu regionale Varietät. Sächsisch sagt, hier quatscht jeder, wie ihm's Maul gewachsen ist. So ist das Sächsische in Leipzig am breitesten, in Chemnitz am gesungensten und in Dresden so fein, dass hier aus der Garage eine Garage werden kann. In der Oberlausitz, die sich eher als Schlesier denn als Sachsen fühlen, aber einer ist, rollt, was sich rollen lässt. Mit einem Roar kann man das Rollen besonders gut üben. Wenn ein DDR-Bürger beispielsweise nach einem Rohr für seinen Trabant fragte, wusste jeder, er benötigt einen neuen Krümmer für den Motor. Der Kfz-Mechaniker an der Oberlausitz wusste nur zu sagen. Error ist Errorer Artikel. Der Erzgebirgler verwurzelt sein Sächsisch in der Gegend. Gute Hasen, Husen. Und die Husen Busen, Hasen. Also meine Schwiegermutter kommt aus der Oberlausitz, deswegen ist es mir vielleicht näher als das Erzgebirgische. Der verwirrte Deutsch, das verwirrt den Deutschen, weil er den Sachsen gern eingrenzt, aber ihn vor allem ausgegrenzt hätte. Aber der Sachse wehrt sich, indem er sich seine Sprache grenzenlos abgrenzt. Ja, der sächsische Dialekt ist dialektisch. Er ist die Redekunst der feinen Gegensätze. Hier besiegeln angeblich die Weichen der Orten. Dazu sprechen auch alle so, die vom Sächsisch nichts verstehen. Der Sachse erduldet die Regel, aber sie ist unwiderruflich in der Regel falsch. Denn der Sachse beweist auch in seiner Sprache, dass er sich nicht regeln lässt. Da kann man auch anders sagen. Hier lässt man die Worte, wie sie kommen, red, weich und läsch über die Lippen laufen, bis alles naus ist. Der Augenarzt zeigt dem Sachsen eine Karte an der Wand mit den Buchstaben A, O, K, P, T. Dann fragt er, und können Sie die Buchstaben lesen? Der Sachse lesen schon, aber nicht aussprechen. Doch wenn der Sachse etwas Wichtiges sagen will, dann wird es hart, aber an der falschen Stelle. Das sagte Peter von Zahn, ein bekannter Fernsehjournalist des NDR und ZDF. Die Sachsen gehen den Weg des geringsten Widerstandes. Wie der Sachse sächsisch ist nachgiebig. Die Sprache gibt nach wie der Klügere. Kurzer Blick in die Geschichte. Geht schnell. Im 11. und 12. Jahrhundert besiedelten deutschsprachige Menschen aus dem Niederdeutschen, dem Mitteldeutschen und dem Oberdeutschen Sprachgebiet das heutige Sachsen. Da wurde zu jener Zeit ostslawisch gesprochen. Schließlich lebten hier einige slawische Stämme. Beide Sprachen überlagerten sich zunächst. Dann wurde das Slawische mit Ausnahme des sorbischen Gebietes verdrängt. Aber einzelne Wörter sind geblieben. Denken wir nur an Schaluppe, Hornsche oder wie viele Städtenamen mit dem Itz am Ende, Bannewitz, Mokritz, Kleinschachwitz, Leubnitz, Plagwitz oder Zabeltitz. Im Laufe der Zeit mischten sich die Siedler dann mit den neuen Siedlungen in der mitgebrachten Mundart, dem Niederdeutschen, dem Fränkischen, aber auch dem Bayerischen und sowie dem Ostslawischen und ein bisschen Latein. So wurde zu jener Zeit geschrieben, ihre eigene Mundart, also die Siedlungsmundart. Später kamen Einflüsse aus dem Französischen hinzu. Das bringt ihn nicht in der Bredouille. Er echauffiert sich auch nicht darüber, sondern er findet es bonfortionös. Der sächsische Adel pflegte die französische Sprache, die hugenottischen Glaubensflüchtlinge, die sich in Leipzig und Dresden niederließen, und napoleonische Soldaten brachten Vokabeln mit, die sich hier wohlfühlten. Über 300 Wörter französischen Ursprungs nutzen die Sachsen bis heute. Es entsteht eine vielfältige Sprachlandschaft, die der sächsische zusammengefasst wird, weil es viele Gemeinsamkeiten gibt. Während der Deutsche sagt, können Sie vielleicht, sagt der Sachse, Gänsefleisch. Der Sachse sagt, wir werden Regen kriegen. Der Deutsche sagt, wir werden Regen kriegen. Der Sachse sagt, Regen werden wir morschen kriechen. Was der Deutsche wiederum versteht als Regenwürmer kriechen. Der Deutsche sagt, jetzt wird's aber tüchtig gebirgig, der Sachse sagt, jetzt wird's a Wort tüchtig hüchlich. Die Mundart spart sich nicht überflüssigen Äußerungen. Der Deutsche sagt, das weiß ich nicht. Der Sachse sagt, ich nicht. Der Deutsche sagt, das hab ich, das kann ich, das glaub ich. Der Sachse sagt, hab ich, kann ich, glaub ich. Deutsch, das glaub ich auch. Der Sächsisch, glaub ich auch. Wobei die Glaubensfrage von den Sachsen meist woanders zu beantworten ist. Nicht zu glauben.
Außerdem kann man durch das ökonomische Mundart ein Wort mehrfach einsetzen, denn es bedeutet viel. Eine Fliege, die fliegt, eine Fliege, die man um den Hals trägt, Flüge, die das Feld pflügen, Flüge, die man bucht oder Flüche, die man ausstößt, summiert der Sachse unter Flüche. Das ist ökonomisch wirklich aber zugleich für die Deutschen sehr distanziert, weil der Sachse scheinbar manches für sich behalten will. Der Sachse verfügt zudem über ein großes Arsenal an naturnahen Äußerungen. Es handelt sich um elementare Laute, um Wörter, die das Empfinden heraus oft als Ausruf daherkommen. Escher, Epsch, Ach, Asch, Au, Ba, Bäh, Baff, Buh, Dudu, Troff, Trasch, Escher, Oja, Gäksch, also Gäksch, das kann man nochmal über, also für die Niesachsen. Ich bin heute nie Gäksch, also ich bin nicht blass. Ha, hä, Ipsch, Iwo, Lapsch, Nu, Nor, Ne, Ne, Uff und Ulksch. Die Laute kennt der Deutsche eigentlich nur noch von den Urbevölkerungen, beispielsweise aus Afrika oder den Aborigines in Australien. Es sind aber sächsische Gefühlsausbrüche mit Urlauten, die wie ein Fundament unter der Sprache liegen. Es sind Wortwurzeln der Kommunikation. Man könnte annehmen, die gesamte Sprache der Menschheit geht von diesen Urlauten zurück und der Sachse erfand die Sprache. Erst war der Sachse und dann das Wort. Das wird der Sachse natürlich nie behaupten. So vermessen ist er nicht. Der Sachse ist nämlich ganz bescheiden. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Da kann man auch sagen, sagt der Berliner, klingt so ähnlich, das kann ja wohl nie wahr sein. Also, ne, die Berliner von uns abgekupfert. Der Preuße sagt, jawohl. Der Sachse sagt, das wollen wir erst mal sehen. Der Preuße sagt, jetzt werde ich sauer. Der Sachse sagt, da werde ich furcht. Der Preuße sagt, du bist mir völlig egal. Der Sachse sagt, da kannst du mich mal fett lecken. Der Preuße sagt, ich gehe. Der Sachse sagt, ich tue mich wohl besser verkrümeln. Ja, die Sachsen bringen den Zugereisten die Sprache bei, auch ihren Kindern. Noch vor Jahren gewöhnten sie sich das Sächsisch ab, heute erklären sie ihre Sprache. Der legendäre Heist-Heist-Satz wandelt sich. Mein Guter, das heißt nie heißt, das heißt heißt. Auch der Sachse, auch jene Sachsen, die das Land verließen, werden das Sächsische nicht los und wollen zum Beispiel sich nicht daran gewöhnen, Viertel vor zu sagen, sondern es bleibt bei drei Viertel. Der Sachse in Sachsen wird verrückt, wenn einer Viertel vor sagt. Noch keiner sah eine Flasche, die Viertel vor voll war, sondern immer nur drei Viertel voll. Deutschland ist bei der Zeitrechnung noch immer geteilt. Es gibt ein Viertel vor und die Sachsen aus drei Viertel. Zusammengesetzt wird es aber dann eine runde Sache. Deshalb setzten sich die Sachsen für die Einheit Deutschlands ein. Denn sie hassten halbe bzw. Viertel vor Sachsen. Der Blümchencafé. Der Blümchencafé indes gehört zur sächsischen Gemütlichkeit wie Don Quixote zu Spanien. Der Kaffee war viele Jahre so dünn, dass man die Blümchen am Boden der Tasse, egal ob Meisen oder eben nicht, sehen konnte. Ilse Behnert erzählte immer wieder gern, wie man dünnen Blümchencafee herstellt. Man nehme eine Kaffeebohne, binde sie an einen Faden, hängen sie so in die Sonne, dass der Schatten der Bohne in den Kessel mit kochendem Wasser fällt. Das darf aber nicht zu lange passieren.
sonst wird der Aufguss zu dick. Und vor allem muss man aufpassen, dass kein Schatten des Fadens in das Wasser fällt. Sonst bekommt der Kaffee wie so ein bisschen ein Fadengeschmack. Ist der Himmel bedeckt, erhält man sowieso nur Schwerterkaffee. Der ist so dünn, dass man die Schwerter, original Meißner, auf der Unterseite der Tasse erkennen kann. Allerdings ist der dick gegen Doppelschwerterkaffee, bei dem man die Schwerter auf der Unterseite der Untertasse noch sehen kann. Und nach dem Krieg, erzählte Ilse Behner, nach dem Krieg war ja der Kaffee so schwach, der kam nicht mal aus der Kanne raus. Da musste ich mir erst den Deschel drauf aufmachen und reinschreien, der Rösen kommen. Da kam er rausgeschwappt. Wie dünn auch immer der Kaffee sei, der Sachse braucht ihn nicht nur zum Trinken, sondern um vollkommene Gemütlichkeit herzustellen. Vor allem braucht er seinen Kaffee zum Ditschen. In Sachsen wird alles geditscht, eingetaucht, versenkt, getunkt, getippt. Eingewäscht, nein gemehrt. Alles kommt rein in den Kaffee. Semmeln, Bämm, Ränfteln, Streuseln, Kuchen, Stollen und natürlich die Leipziger Lärchen und der Eierschecke. Im Grunde gibt es nichts, was nicht geditscht wird. Deutsche haben schon erlebt, dass in einem Kaffee ein Sachse an ihren Tisch kam und fragte, ob er mal seinen Kuchen in den Kaffee neinditschen dürfte. Denn sein Kaffee sei schon alle. Der Kaffee findet immer Anlass, um Gäste in ein Gespräch zu ditschen. Ditschen gehört zur sächsischen Gemütlichkeit wie Kartoffelsuppe, Sauerbraten und Befsteck. Es ist eine Weltanschauung, die zu heftigen Diskussionen Anlass nimmt. Denn bis heute ist nicht geklärt, ob Stollen wirklich geditscht werden darf. Und ob ein Sachse beim Anblick des Sonnenuntergangs am Meer wirklich sagen sollte, nun ditscht sie. Sächsische Patrioten. Oh, gäbe es noch mehr davon. So beendet Dieter Wild sein Buch Deutschland, deine Sachsen. Sächsische Patriotismus, das heißt stolz auf dieses Land zu sein, in dem es keine Großstädte gibt, aber städtische Größe, wo es niemals Deutschlands größten See gab, aber jetzt die Lausitz, die größte Seenplatte Deutschlands entsteht, wo aus Ruinen einem Land auferstand, dessen Menschen durch Täler und Tränen gingen, schmerzliche Erfahrungen machten, aber sich immer wieder aufrappelten. Wir fügen hinzu, ja, verdammt, darauf können die Sachsen verdammt stolz sein. Ja, und die Deutschen auf ihre Sachsen. Ein Schuss Patriotismus täte allen Sachsen gut. Nicht Chauvinismus, nicht Nationalismus, sondern schlichter Stolz auf unser Vaterland. Das klingt wie aus der Mottenkiste des Heimatkundeunterrichtes. Aber es muss nicht falsch sein. Es ist nicht falsch. Immer wieder muss der Sachse Prügel einstecken und wurde so zum Prügelknaben der Nation. Bis er sich selbst fast nicht mehr zutraute. Fast. Wer heute durch Dresden, meine Meißen, Pirna, Görlitz oder durch Leipzig, Grimma oder durch Mittweidau oder Chemnitz geht, der sieht ein strahlendes und wachsendes und unglaublich schönes Land. Vielen Dank. Und das vergisst der Sachse gerne. Also hier in Meißen gibt es immer wieder schöne Bilder, also die nicht schön sind. Gerade wer heute noch durch die Stadt bummelt, die Görnische Gasse, also wer nicht von hier ist, benutzt bitte Google. Da ist der letzte Schandfleck, sag ich, von der Stadt noch entstanden. Wir sitzen hier, wo auch Rissens alte Häuser neu gemacht haben. Und wer einfach mal googelt, Meißen 1990, und auf Bilder geht, also Sie können auch eine andere Plattform nutzen, also ich kriege kein Geld von Google, aber dann sieht man, was eigentlich aus Meißen geworden ist und da können wir echt stolz sein und manchmal neigen wir dazu, das nicht ganz so zu sehen. Wir haben tolle Künstler, wir haben viel erreicht, wir haben eine Manufaktur, wir haben Künstler, wir können ganz viel, Vereine, also wir leben hier in einer wunderschönen Stadt und da können die Sachsen stolz sein Und bevor du nochmal das Mikrofon wirst, würde ich nochmal den Schwenk auf für ja, das nach mir machen.
Ja, gerne.
Der Andrea sagt da bestimmt auch noch was. Also es war mir gestern schon eine besondere Freude, den Landes- und Blindenverband hier in Meißen zu sehen. Also gestern durfte ich sie ankündigen. Liebe Katrin, du bist ja dann, nehme ich an, nochmal dran. Du darfst nicken.
12.15 Uhr.
Genau, 12.15 Uhr. Also ich habe den Landes- und Blindenverband ja mehrfach kennengelernt. Also für die, die nie wissen, was ich beruflich mache, ich bin seit 11 Jahren Abgeordnete im Sächsischen Landtag, bin Sozialpolitikerin und dadurch hat der Andreas Schneider, ich weiß nicht, ob ich schon den ganzen Monat im Landtag war oder erst 14 Tage, da stand ja schon gefühlt vor meiner Tür und sagt so, ich bin's, die Blinden, folgende Wünsche haben wir und wir nehmen dich jetzt mal mit, wir fahren mal mit dir zu einer Kamelienschau und wir machen das mit dir. Und das sind ganz engagierte Menschen, die den uns Sehenden zeigen, was wir eben nicht sehen, ganz vieles nie. Er war im Landtag mit seiner Truppe, also es ist nicht immer nur der Andreas, und da durften auch die Abgeordneten, die sich interessiert, eben auch mal erleben, wie das ist, wenn man blind ist. Und der Jürgen, der sitzt irgendwo im Gang. Der Jürgen, ruf mal Hallo Jürgen. Genau. Der Jürgen, der musste mich auch so wie meine Mathelehrerin ertragen, aber mit viel extremeren Ausrastern. Ich habe früher Handball gespielt und er war mal eine Zeit lang mein Trainer und er ist eben später erblindet. Und das ist eben, das schweißt uns eben in Meißen auch zusammen. Also dass es eben nicht nur die da oben, die da unten, Kunst und Kultur und die anderen gibt, sondern ich finde, wir sind eine tolle Stadt. So, genug gelobt. Das hast du ganz richtig gesagt.
Also
vielen herzlichen Dank, liebe Daniela. Du hast mir die Worte eigentlich schon vorweggenommen. Also erstmal ein kleines Dankeschön an dich mit Lesenachschub. Ich hoffe, dir gefällt's. Bitteschön. Also vielen herzlichen Dank. Gerne wieder nächstes Jahr.
Um 11?
Ja, um 11. Sonntag um 11. Wir treffen uns. So, wer jetzt ein Buch mitnehmen möchte, gerne. 13 Euro kostet das Buch. Damit unterstützen Sie die Projekte der Annelie-Marie-Stiftung. Also nehmen Sie gerne eins mit.
Im Vorspann war von einem Fummellauf die Rede, bei dem Erwachsene und Kinder wie bekloppt durch die Stadt rennen. Was ist denn das? Eine Fummel ist ein äußerst dünnwandiges Gebäck, das nur Luft enthält und eigentlich nach gar nichts schmeckt. Zur Zeit von August dem Starken kamen die berittenen Kuriere, die Botschaften, aber auch neu hergestelltes Meißner Porzellan auf dem schnellsten Weg von Meißen nach Dresden zu transportieren hatten, regelmäßig zu spät oder nicht an, denn sie versackten in den Spelunken längs ihres Weges. So wurde angeordnet, zusätzlich zum Auftrag, jedem Boten eine solche Fummel mitzugeben, die er bei der Ankunft unversehrt vorzuweisen hatte. Wenn man da richtig mit 1,8 im Turm hat, ist das natürlich nicht gelungen. Die Fummel wird auch heute noch von der Traditionsbäckerei Zieger in Meißen hergestellt. Sie finden sie am Fummelplatz, wo Sie diese erwerben und kosten können. Zusammengestellt und produziert im Juni 2025 von Redaktion Hörmagazin Mobil, Blinden- und Sehbehindertenverband Sachsen e.V., Louis-Preis-Straße 6, 01099 Dresden, Telefon 0351 8090611 und Mail mobil@bsv-sachsen.de.
Du hörtest eine Audioproduktion von Blinzeln Media, zu finden im Internet auf www.blindzeln.org. Blinzeln schreibt man in unserem Fall immer mit einem D in der Mitte. Wenn du uns gerne kontaktieren möchtest, so geht das einerseits per E-Mail an podcast@blindzeln.org. Oder du verwendest dafür unser Kontaktformular auf unserer Homepage, direkt zu finden unter kontakt.blindzeln.org. Wenn du uns einen Audiobeitrag für die Sendung zukommen lassen möchtest, dann benutze doch hierfür am einfachsten unseren Podcast Anrufbeantworter. Den erreichst du im deutschen Festnetz unter der Telefonnummer 05165 439 461. Und wenn du aus dem Ausland anrufst, dann ersetze einfach die vorangegangene 0 gegen die Ländervorwahl für Deutschland. Das ist die 0049. Wir freuen uns über Lob, Kritik, eine Rezension oder Bewertung unserer Audioproduktion dort, wo du sie gehört hast. Konnten wir dich hiermit gut unterhalten und informieren? Du findest bei Blinzeln zahlreiche weitere Audioproduktionen aus allen Bereichen und zu allen Themen. Entweder bei uns auf der Homepage www.blinzeln.org oder dort, wo es Podcasts gibt.